Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Töchter und Söhne des allmächtigen und heiligen, barmherzigen und liebenden Gottes. Zugegeben eine etwas außergewöhnliche Anrede und dennoch eine, die durchaus der Wahrheit entspricht. Du bist Gottes geliebte Tochter, du bist Gottes geliebter Sohn. Egal wie alt du bist, egal wie lange du schon glaubst, egal wie lange du schon errettet bist, egal ob Mann oder Frau. Du spiegelst Gottes Wesen wider, denn der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das lesen wir schon im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, ein Vers, den wir sicherlich alle kennen. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Manch einer wundert sich vielleicht oder hat sich das schon gefragt, warum Gott denn hier in der Mehrzahl spricht. Er sagt ja, lasst uns Menschen machen. Und die Bibelausleger und Theologen haben da auch viel geforscht. Und es gibt verschiedene Erklärungen dazu, die möchte ich heute gar nicht alle nennen oder aufzählen. Aber eine möchte ich sagen, und zwar steht an dieser Stelle für Gott, wie so oft in der Bibel, Elohim. Das Wort habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und das ist eben eigentlich ein Plural, eine Mehrzahl. Und manchmal steht aber eben hinter dieser Mehrzahl ein Verb im Singular. Und dann wird eben Elohim mit Gott übersetzt. Und Gott spricht oder Gott tut eben Dinge. Und hier an dieser Stelle ist aber interessanterweise das Verb auch im Plural. Dann müsste man eigentlich übersetzen die Götter. Aber das Wort Gott allein ist ja auch eigentlich ein Sammelbegriff. Es ist ein ungenauer Begriff. Deshalb ist es manchmal auch schön, Gott Jahwe zu nennen. Die Juden haben ja eigentlich gar keinen Namen ausgesprochen, weil der Name Gottes allein schon heilig ist. Aber vielleicht steht dort ja auch der Plural als Hinweis auf die Dreifaltigkeit. Heute feiern wir ja das Fest Trinitatis, das Fest der Dreifaltigkeit Gottes. Eine Lehre, die sich aus eben dem biblischen Bekenntnis, aber auch in der Entwicklung der Kirchengeschichte herausgebildet und gefestigt hat. Wenn Gott sich in drei Rollen oder drei Offenbarungsmöglichkeiten, wenn er das in sich birgt, dann müsste doch der Mensch als sein Ebenbild das eigentlich auch tun, oder? Und so abwegig ist der Gedanke gar nicht. Denn auch was den Menschen angeht, gilt schon ja lange Zeit durch Philosophen, aber auch durch christliche Bibelforscher und Theologen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte die Lehre über die Zusammensetzung des Menschen aus Körper, Seele und Geist. Auch dazu finden wir viele biblische Zeugnisse, sowohl vom Geist des Menschen ist oft die Rede, auch von seiner Seele ist oft die Rede und vom Körper natürlich sowieso. Das ist das, was wir sehen. Im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 23, sind diese drei Dinge, Körper, Seele und Geist, zusammengeführt und deshalb möchte ich uns diesen Vers mal vorlesen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eigentlich so etwas wie die Überschrift für diese Predigt heute, denn in diesem Vers wird schon das Ziel Gottes mit dem Menschen genannt, nämlich dass wir durch und durch, also in unserem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Geist, von seiner Heiligkeit durchdrungen sein sollen, dass wir zu echten Ebenbildern auch seiner Heiligkeit werden. Und vielleicht geht es dir jetzt so, wie es dem jungen Jesaja ging, als er in den Tempel kam und einfach überwältigt war von der Herrlichkeit und auch Heiligkeit Gottes. Der ganze Tempel war davon erfüllt und Jesaja denkt, hier gehöre ich nicht her, ich bin unrein, ich bin ein Sünder, ich bin nicht so vollkommen und herrlich und heilig. Ähnlich hat sich ja auch Petrus gefühlt, als er das Wunder des großen Fischfangs erlebte und Jesu Worte gehört hatte. Und die Reaktion war, dass er sich erbärmlich fühlte und gesagt hat, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Vielleicht hast du dich ähnlich gefühlt bei meiner Anrede heute. Vielleicht hast du sofort gedacht, na, da bin ich aber nicht gemeint, Tochter des herrlichen und heiligen Gottes, Sohn des herrlichen und heiligen Gottes. Die anderen vielleicht, aber ich doch nicht. Aber auch du bist gemeint. Jeder von uns ist gemeint, jede von uns. Jeder Mensch, auch der, der noch nicht glauben kann, ist gemeint. So haben wir es in der Predigt vom vergangenen Sonntag gehört und genau so ist es auch. Wenn dann aber Gottes Geist in unser Leben, das heißt in unseren Körper kommt, dann wird der Glaube entfacht und dieser Glaube, dieser Heilige Geist verändert uns. Und er verändert und erlöst und erleuchtet eben alle drei Bereiche. Er erleuchtet unseren Geist, das heißt unser Denken, unsere Einstellung, unsere Wertvorstellungen. Aber er erleuchtet und erlöst auch unsere Seele, unsere Persönlichkeit, unseren Charakter mit seinen Stärken und Schwächen, das, was wir fühlen, was uns geprägt hat im Leben. Und er erlöst auch unseren sterblichen Körper von Sünde und von tödlicher Abhängigkeit. Wie lange dieser Prozess der Heiligung braucht, das wird bei jedem Menschen anders sein. Da kann man sich nicht vergleichen und das sollen wir auch gar nicht, obwohl wir das so gerne tun. Und vollendet wird dieser Prozess der Heiligung sicher auch erst, wenn wir vor Gott stehen. Aber der Heilige Geist, der in uns wohnt, der hat das gute Werk schon begonnen und er wird das gute Werk in uns vollenden. Und vielleicht hast du die Arbeit des Heiligen Geistes in deinem Leben auch schon wahrgenommen, nicht vielleicht, sondern hoffentlich, und du bist Gott dankbar dafür. Vielleicht siehst du aber auch noch Bereiche in deinem Leben, wo es noch dunkel ist, wo du immer wieder das Gefühl hast, da bin ich noch unerlöst. Da ist der Heilige Geist noch nicht hingelangt. Vielleicht, weil du es selber noch nicht zugelassen hast, vielleicht aber auch, weil es für Gott noch nicht an der richtigen Zeit war, da in deinem Leben zu wirken. Aber wenn der Heilige Geist in dir ist, und das ist er, weil du glaubst, wenn du an Jesus als deinen Erlöser glaubst, dann bist du damit Erbe und Erbin der vollständigen Heiligkeit in Gott durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Diesen Satz möchte ich nochmal wiederholen, denn darin liegt das Geheimnis und daran sollen und dürfen wir glauben. Wenn du an Jesus als deinen Erretter glaubst, dann bist du damit Erbe und Erbin der vollständigen Heiligkeit Gottes durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Und um zu begreifen, was das eigentlich bedeutet und was da noch an Schätzen bereit liegt für dich in deinem Leben, möchte ich mal auf diese drei Bereiche, Körper, Seele und Geist, heute schauen, mit dir zusammen. Und vielleicht den Theoretikern unter uns oder den Zweiflern noch einen kleinen wissenschaftlichen Beweis dafür zu liefern oder einen Hinweis, möchte ich ein Beispiel bringen aus dem Buch Darm mit Charme. Vielleicht haben es einige von euch gelesen. Es hat die Julia Enders geschrieben. Ich glaube, als sie das Buch geschrieben hat, war sie noch Medizinstudentin. Heute ist sie inzwischen Ärztin. Es geht in dem Buch um Verdauung. Ach, genau. Wie man sich unschwer denken kann bei dem Titel Darm mit Charme. Und ich fand sehr interessant und faszinierend, wie sie beschreibt, wie ein Embryo entsteht. Das wissen wir ja alle durch Zellteilung. Aber dass sich ganz früh in diesem Embryo eben drei Zellklumpen bilden. Also, ja, genau, drei Zellklumpen. Und aus dem einen Zellklumpen entwickelt sich das Gehirn. Aus dem zweiten Zellklumpen entwickelt sich das Herz. Und aus dem dritten Zellklumpen entwickelt sich der Verdauungstrakt. Und das finde ich so klasse, weil wenn man weiterdenkt, wenn der Mensch dann geboren ist, dann sehen wir auch den Beweis dafür, dass ohne eines dieser drei lebensnotwendigen Organe der Mensch nicht leben könnte. Also ohne Gehirn, ohne Kopf lebt kein Mensch. Aber auch wenn das Herz stillsteht oder wenn der Mensch kein Herz hätte, würde er nicht leben können. Aber auch ohne Verdauung, ohne Essen und Trinken kann der Mensch auf die Dauer nicht leben. Diese drei lebensnotwendigen Bereiche sind zudem noch so eng miteinander verbunden, dass man unschwer sagen kann, welches jetzt das Wichtigste ist. Sie gehören einfach alle drei zusammen. Und sie haben auch Einfluss aufeinander. Ich denke, das wissen wir alle, ohne es uns immer bewusst zu machen. Unser Gehirn steuert ja ganz viele Dinge. Unser Gehirn hat zum Beispiel ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Was wir denken, hat Einfluss darauf, was wir fühlen. Unser Herz wiederum versorgt unser Gehirn mit Sauerstoff. Unsere Verdauung wird auch von unseren Gedanken beeinflusst. Verdauungsschwierigkeiten haben meist ihre Ursache in dem, was wir erleben oder auch denken, was wir verarbeiten oder eben auch nicht verarbeiten. Auch Herzprobleme werden oft von dem mit beeinflusst, was wir an Stressfaktoren zulassen in unserem Leben. Also ich denke, dieses Zusammenwirken von Gehirn, ich nenne es jetzt mal Kopf, weil das ein geläufigerer Begriff ist, von Kopf, Herz und Bauch, der Bauch steht jetzt für die Verdauung, das ist für jeden von uns absolut nachvollziehbar. Und wir können es sicherlich auch mit eigenen Erfahrungen belegen. Und wenn wir jetzt darauf schauen, dass Gottes Ziel für unser Leben die Heiligung des ganzen Menschen ist und dass sein Ziel ist, dass wir ganzheitliche Menschen werden, sprich das Körper, Seele und Geist, das Kopf, Herz und Bauch im Einklang, in Einheit miteinander funktionieren und von Gottes Frieden, von seinem Geist erfüllt sind, dann ist es unsere Aufgabe, keines dieser Organe bzw. keinen dieser Bereiche vor Gott zu verstecken oder zu verleugnen oder zu verurteilen. Im Gegenteil, wir dürfen zu Gott kommen mit allem, was zu uns gehört und dürfen uns nach Gott ausstrecken und uns von ihm verändern und erneuern lassen. Um euch dafür ein paar Gedankenanstöße mit auf den Weg zu geben, habe ich diese drei Bereiche einzeln betrachtet und diese wesentlichen Organe, Kopf, also Gehirn, Herz und Bauch bzw. Verdauung, Seele, Körper und Geist zugeordnet. Genau. Und ich habe ein paar Bibelstellen herausgesucht, damit ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt, in der Stille mit der Bibel in der Hand und ja, mit der Bibel in der Hand diese Stellen nachschlagen könnt und euch auch diese Fragen, die ich euch auch gleich stellen werde, nochmal im Stillen stellen könnt und mit Gott darüber sprecht, wo vielleicht Bereiche sind oder wo Dinge sind, die du irgendwie doch ausklammerst von deinem Glauben. Kommen wir zum Ersten, zum Körper. Die Verdauung, der Bauch, das ist ja was sehr Körperliches. Und gemeint sind auch körperliche Dinge wie Essen und Trinken, Schlafen, Bewegen, Verdauen, Atmen, Sprechen, Hören, Sehen, also alle unsere Sinnesorgane, Fühlen, auch die Sexualität oder der Sport, der Genuss allgemein. All diese Dinge gehören zum Körper. Ich glaube, das fällt uns ziemlich leicht herauszufinden, was den Körper ausmacht. Und diese Liste und die Fragen und die Bibelstellen sind bestimmt auch nicht vollständig. Ihr dürft da gerne noch selber weiterdenken. Es soll nur als Gedankenimpuls dienen. Und jetzt die Frage an dich: Wie gehst du mit deinem Körper um? Liebst du deinen Körper? Nimmst du ihn an, auch wenn er älter wird und schwächer? Wenn das eine oder andere Weh und Ach nicht so schnell weggeht? Pflegst du ihn ausreichend? Schenkst du ihm vielleicht viel zu viel Aufmerksamkeit und vernachlässigst dann die Seele und den Geist? Wie gehst du mit Krankheit und Schmerzen um? Beziehst du Gottes Weisheit in deine Arztgänge, in die Behandlung mit ein? Fragst du Gott, was eine Krankheit dir vielleicht offenbaren will über deinen seelischen oder auch geistlichen Zustand? Bibelverse zur Orientierung ist zum Beispiel der Psalm 139, da wird ja sehr schön beschrieben, dass Gott den Menschen, eben den Körper auch des Menschen geschaffen hat. Da heißt es, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Kannst du das auch so bekennen wie dieser Psalmbeter? Bist du mit dir und deinem Körper im Reinen? Hast du ein gutes Gefühl mit deinem Körper? Oder 1. Timotheus 4, Vers 4, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. In dem Kontext geht es um Essensvorschriften. Da ist die Frage, kannst du in Freiheit mit dem Essen umgehen, ohne dass es dich gefangen nimmt oder beherrscht? Ich finde auch, diese Danksagung ist ein ganz guter Maßstab, um herauszufinden, bin ich im Willen Gottes oder ist das, was ich tue, nicht mehr Gott wohlgefällig? Wenn ich Essen in mich hineinstopfe, werde ich wahrscheinlich nicht sagen, danke. Aber ich werde danken können, wenn ich es genießen kann, wenn ich wirklich dankbar dafür bin. Ich werde für Sexualität danken können, wenn sie mich erfüllt, wenn sie genauso stattfindet, wie Gott sie sich gedacht hat. Aber wenn ich Dinge tue, wo ich ein schlechtes Gewissen dabei habe, dann werde ich nicht dafür Gott danken, dann werde ich mich vor ihm schämen. Und so könnt ihr das auf viele Bereiche in eurem Leben übertragen. Ich denke, die Dankbarkeit ist ein guter Maßstab. Oder 1. Korinther 6, 19 bis 20, die Verse 19 bis 20. Da heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Euer Körper gehört auch Gott. Und in eurem Körper lebt der Heilige Geist. Und Gott möchte deinen Körper so ausfüllen mit seinem Heiligen Geist, wie er damals den sichtbaren Tempel ausgefüllt hat, mit seiner Herrlichkeit und Schönheit. Der Vers 20 heißt: Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Preist du Gott mit deinem Leib, mit deinem Körper? Eine interessante Frage, der man ruhig mal nachgehen kann. Zweiter Punkt, die Seele, das Herz, das, was dich ausmacht, dein Charakter, deine Persönlichkeit, deine Stärken und Schwächen, alles, was zu dir gehört, das Angenehme und das Unangenehme, vor allen Dingen auch deine Gefühle, deine Hobbys vielleicht, wo du deine Kraft herausziehst, was dir Freude macht, was dich erfüllt, deine Beziehungen zu anderen Menschen, das Zwischenmenschliche überhaupt, das ist die Seele, die das ausmacht und die das in sich birgt. Im Hebräischen heißt Seele auch Nefesh, und Nefesh hat eigentlich ganz viele Bedeutungen, nicht nur Seele, sondern auch der Mensch an sich ist damit gemeint, das Gemüt, das Leben. Und die Fragen, die du dir stellen kannst in Bezug auf deine Seele, auf deine Persönlichkeit, ist die allererste und wichtigste Frage: Kannst du dich selbst so annehmen und lieben, wie du bist? Nämlich mit deinen Gefühlen, mit deinen Stärken und Schwächen, so wie du bist. Was magst du an dir und was verurteilst du noch? Wo kommst du immer wieder in Clinch mit dir selbst? Kannst du alle Gefühle zulassen, ohne sie zu verurteilen, ohne dich selbst dafür zu verurteilen? Bist du wirklich fähig, vor Gott ganz du selbst zu sein? Wir sagen das so leicht: Komm zu Gott, so wie du bist. Aber so leicht ist das gar nicht. Verdrängst du zum Beispiel unangenehme Gefühle wie Wut, Ärger, Zorn, Ekel, Scham, Angst, Neid? Gibt es Masken, die du gegenüber anderen und vielleicht sogar auch gegenüber Gott aufsetzt? Bist du in deiner Berufung als Mann und als Frau? Wie lebst du deine Beziehungen? Wie leicht oder schwer fällt dir Nähe und Distanz? Was ist der Herzschlag deines Lebens? Bibelverse, die dir hier weiterhelfen können, sind vor allen Dingen die Psalmen, weil die natürlich ja den Menschen immer wieder vor Gott bringen. Und ich finde so toll, dass wir in den Psalmen auch wirklich alles haben, was es an Gefühlen gibt. Im Psalm 42, Vers 2 heißt es zum Beispiel: Wie der Hirsch lechzt oder schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Unsere Seele sehnt sich nach Gott. Sie ist vielleicht der Kanal, dass wir am schnellsten zu Gott finden, weil sie sich am schnellsten auch Gott hinwendet. Und die Erfahrung zu machen, wie es heißt in Psalm 62, Vers 2, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Gottes Geist beruhigt unsere Seele, dass wir ruhig werden wie ein Kind im Arm seiner Mutter. Gibt es auch einen schönen Psalm. Im Psalm 62, Vers 9 heißt es: Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Schütte dein Herz aus. Wenn man etwas ausschüttet, da wird man nicht anfangen auszusortieren. Jede Frau, jeder Mann, der schon mal einen Fußboden gewischt hat, alles weg, alles raus aus dem Eimer. Da fangen wir nicht an zu gucken, was gehört dahin und was nicht. Schütte dein Herz aus, schütte deine Seele vor Gott aus. In Jesaja 38, Vers 17 steht: Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdirbe. Gott will nicht, dass deine Seele verdirbt oder dass dein Charakter verdirbt oder verdorben wird von äußeren Einflüssen, von deinen Gedanken oder von deinen Gefühlen. Und das dritte ist der Geist. Dem habe ich den Kopf zugeordnet, beziehungsweise unser Gehirn. Der Geist, ist unsere Einstellung, das sind unsere Überzeugungen, unsere Prägungen auch, manchmal gute, manchmal nicht so gute. Es sind unsere Wertvorstellungen, die Maßstäbe, die wir haben im Leben, die Regeln, die wir uns setzen, und auch unser Gewissen. Manchmal haben wir ein übersensibles Gewissen und es ist gestählert worden von Dingen, die nicht von Gott kommen. Dann sind wir sehr übersensibel in unserem Gewissen. Aber wenn Gott unser Gewissen mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann kann der Heilige Geist durch unser Gewissen zu uns sprechen und uns zeigen, was Gott wohlgefällig ist und was nicht. Die Fragen, die du dir hier stellen kannst: Welche Überzeugungen vertrete ich und sind sie Gott wohlgefällig? Was hat mich geprägt in meinem Leben? Was davon ist gut und was ist nicht so gut? Woran orientiere ich mich, wenn ich mich entscheiden muss? Wie abhängig mache ich mich von Gott oder auch von den Menschen bei dem, was ich tue? Vertrete ich die Meinung und den Glauben auch nach außen? Also das, was ich denke und wovon ich überzeugt bin, lasse ich das auch nach außen? Wie sensibel ist mein Gewissen und wer macht es sensibel? Ist es meine Lebenserfahrung oder mein Menschenverstand, der mein Gewissen sensibel macht, oder ist es Gottes Geist? Und Bibelverse, die euch hier helfen können, ist ganz klar in Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Da wird das zwar anhand des Körpers beschrieben, also ich nehme den Helm des Heils und den Panzer der Gerechtigkeit, ich gürte mich an den Lenden mit Wahrheit und an den Füßen mit der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden, ich nehme das Schwert des Geistes und den Schild des Glaubens. Aber letzten Endes geht es um den Schutz für unsere Gedanken, wie wir eingestellt sind, ob wir in der Wahrheit Gottes bleiben, auch wenn wir angefochten werden im geistlichen Kampf. Diese geistliche Waffenrüstung, deshalb heißt sie auch so, die rüstet unseren Geist aus, dass wir mit Gottes Geist eng verbunden bleiben und mit dieser geistlichen, richtigen, göttlichen Einstellung den Kampf bestehen können. Bibelverse, weitere, ist zum Beispiel auch Römer 8, Vers 16. Der Geist, der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist der Heilige Geist, der deinen Geist davon überzeugen kann und dir den Glauben schenkt, dass du Gottes Kind bist. Sprüche 20, Vers 27 zum Schluss, da steht, finde ich sehr schön, eine Leuchte des Herrn, ein Licht des Herrn ist des Menschen Geist, denn er erforscht, durchforscht alle Kammern des Inneren. Von unserem Geist her können wir unseren Körper, unsere Seele, alles durchleuchten mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Zugegeben, das sind jetzt sehr viele Gedankenanstöße und ich möchte damit auch nicht euer Herz beschweren, im Gegenteil. Ich möchte euch zusagen und ermutigen, dass jeder Bereich eures Lebens, Kopf, Herz und Bauch, Gott wichtig ist und dass er dir in jedem dieser Bereiche absolutes Heil, seinen echten Frieden schenken will. Wir tendieren ja oft dazu, einen dieser Bereiche über den anderen zu erheben. Die einen sagen, ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Aber das Bauchgefühl alleine wird dein Leben nicht lenken und leiten. Uns hat auch nicht immer recht. Manche sagen, ich höre auf mein Herz. Das klingt gut, aber auch das Herz ist von vielen Dingen beeinflusst. Wieder andere sagen, ich bin ein Kopfmensch. Ich stehe über den emotionalen Dingen. Du bist nicht nur Bauch und du bist nicht nur Herz und du bist nicht nur Kopf, du bist alles dreis. Und wenn du einen Teil deiner selbst verleugnest und ablehnst, dann lehnst du einen Teil der guten Schöpfung Gottes ab und du hinderst Gott daran, dich in diesem Bereich zu erlösen. Glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, das Gott an dir unangenehm oder schwierig findet. Er selbst hat uns, den Menschen, so geschaffen zu seinem Ebenbild. Er hat es gewollt, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und er hat einen Weg, wie wir ganz werden können, im wahrsten Sinne des Wortes. Er versteht viel besser als du, warum bestimmte Gedanken und Überzeugungen hinderlich sind für dich, warum sie deine Gefühle negativ beeinflussen oder warum sie zum Beispiel auch zu einem Ausschlag auf der Haut oder zu einem Nierenstein oder zu einer Entzündung führen. Es gibt keinen Bereich, der von der Heilstat durch Jesus Christus am Kreuz ausgeschlossen wäre, weil dann Gott seine eigene Schöpfung nicht vollkommen lieben und annehmen würde. Das tut Gott aber. Und darum darfst du zu ihm kommen, tatsächlich so wie du bist, mit allem, was dich beschäftigt. Leg ihm alles hin. Deine Gedanken, vielleicht auch deine negative Meinung über dich selbst oder ein körperliches Gebrechen, das dir wirklich das Leben schwer macht. Jesajas Lippen wurden berührt und rein gemacht. Petrus wurde in diesem Augenblick, wo Petrus gesagt hat, geh weg, ich bin ein Sünder, in diesem Augenblick wurde Petrus berufen von Jesus zu seiner Lebensaufgabe. Unsere Unvollkommenheit, unsere Gebrechen sind für Gott kein Hindernis, uns durch seinen Heiligen Geist zu Söhnen und Töchtern des Vaters im Himmel zu machen, zu Ebenbilder seiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Unsere Unvollkommenheit und Zerbrochenheit ist für ihn kein Hindernis, uns nicht doch mit seinem Geist zu erfüllen und nach in sein Ebenbild zu verwandeln. Darum möchte ich mit euch zum Schluss dieser Predigt einstimmen in den Lobpreis des Apostels Paulus, den ihr nachlesen könnt im ersten Kapitel des Briefes an die Epheser. Und das ist der Predigttext für heute, mit dem ich die Predigt abschließe. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.